Man hat auf einmal einen Staat, der nicht nur sehr viel teurer, sondern auch sehr viel aktiver ist und gezeigt hat, dass er das kann. Und deswegen geht der Streit nach 1918 überall nicht nur um Geld, sondern es geht darum, was darf der Staat, was darf er einnehmen, was muss er einnehmen, um die Aufgaben zu erfüllen. Oder ein erheblicher Teil der Besserverdienenden und Besitzenden fragte sich, wie kriegen wir den Staat so schnell wie möglich wieder auf den Zustand von 1913 geschrumpft. Darum geht also der Kampf. Das ist sehr viel grundsätzlicher als nur die Frage, wie ist es mit dem Geld?
In dieser Folge von Geschichte Europas stellt Professor Dr. Ute Daniel einige Thesen und Erkenntnisse aus ihrer aktuellen Forschung zum Thema Staatsausgaben und Steuern vor. Und was zunächst vielleicht etwas trocken klingt, hat, das stellt sich während des Gesprächs immer wieder heraus, klare und teilweise erschreckende Parallelen zu heute. Denn die Fragen, was ein Staat bezahlen muss oder sollte, wofür ein Staat überhaupt zuständig ist und vor allem, wer wie viel von seinem Geld als Steuern abgeben muss, damit der Staat bestimmten Aufgaben nachkommen kann, prägt und destabilisiert ja zurzeit in vielen Staaten die politische Lage. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern lade euch ein, Frau Daniels Darstellung anzuhören und gerne auch eure Gedanken dazu mit mir zu teilen. Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten findet ihr daher in den Shownotes. Und dort gibt es auch eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mich bei Steady, Ko-fi und PayPal bei der Produktion meines Podcasts unterstützen könnt. Frau Daniel war beim letzten Mal dabei gewesen, um über Goebbels Sportpalastrede vom Totalen Krieg zu sprechen und diese dann mediengeschichtlich einzuordnen. Daher habe ich sie zunächst einmal gefragt, wie sie denn jetzt zum Thema Staatsausgaben und Steuern gekommen war. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem März 2025.
Das war in gewisser Weise ein Zufall. Ich habe eigentlich mich interessiert nach dem Thema, über das wir damals gesprochen haben, für die Demokratiegeschichte im 19. Jahrhundert. Und da habe ich mir die Jahre angeschaut, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Und da ist mir plötzlich das erste Mal deutlich geworden, dass in dieser Zeit vor diesem Krieg, als eine Zeit, wir wissen das, wo sehr intensiv gerüstet wurde in diesem ganzen Wettlauf um die Gegenden in Afrika und alles, was noch nicht verteilt war, diese ganze imperialistische Konkurrenz, da wurde extrem stark aufgerüstet. Das war schon damals ziemlich teuer. Und da begann unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg innenpolitisch in den beteiligten Ländern ein heftiger Kampf darüber, wer das bezahlen soll. Alle wollten rüsten, fast alle. Die Linke, die politische Linke meistens nicht, aber ansonsten alle. Alle wollten rüsten, fast. Aber bezahlen war eine andere Sache. Und da merkte ich, dass eine ganz ungewöhnliche Situation eintrat, egal ob Sie nach Großbritannien gucken oder nach Deutschland oder nach Frankreich. Eine ungewöhnliche Situation insofern, weil nämlich die Konservativen in diesen Ländern normalerweise die Stützen von Thron und Altar, also der existierenden Obrigkeit, der Monarchie, dass die es waren, die auf gar keinen Fall wollten, dass die Steuern erhöht wurden, damit die Rüstung bezahlt werden konnte. Das ging gegen das Prinzip der konservativen Parteien und Politiker. Denn der Konsens des 19. Jahrhunderts war, Steuern ganz niedrig, keine staatliche Intervention in die Verteilung des Reichtums, der da erwirtschaftet wird. Alles mit einem ganz schwachen Staat, der nichts umverteilt und eben auch keine großartigen Steuern einnimmt. Das war der Konsens. Und der geriet jetzt in Gefahr. Und da haben quasi die Konservativen in allen Ländern die Hacken eingegraben und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen zwar rüsten, aber gezahlt werden muss das anders als durch erhöhte Steuern. Und dieser Konflikt unmittelbar vor dem Krieg wurde dann durch den Krieg unterbrochen. Und dann erstmal hatten alle andere Probleme. Naja, und dann, weil ich das so spannend fand, dachte ich, interessant, jetzt muss man mal gucken, wie das eigentlich nach Kriegsende weitergeht. Ja, und da begann das Thema dann eigentlich erst richtig. Nach 1918 ist diese Frage, wer soll das bezahlen, die Frage überhaupt. Und sie prägt die ganzen 1920er, 30er Jahre.
Das heißt, Sie haben eine Forschungslücke identifiziert. Man hat sich dem Thema Steuern und Staatsausgaben beschäftigt. Aber nach dem Ersten Weltkrieg ist das erstmal kein Thema mehr. Und das finde ich einigermaßen verwunderlich, weil, soweit ich das im Blick habe, ist doch gerade die Geschichte der Weimarer Republik auch eine, wo es ganz viel um Geld geht. Es geht immer um die Reparationen, es geht um die Hyperinflation, es geht nachher auch in den 30ern um die Deflation in die Wirtschaftskrise. Also trotzdem hat sich ja niemand strukturiert angeschaut, wie das Thema Staatsausgaben und Rüstung bearbeitet wurde.
Sie haben völlig recht, insofern als über Geld, über Reparationen und alles Mögliche intensiv geredet wurde. Aber dass dabei die ganze Zeit die Zentralfrage, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, auch in den USA übrigens, die Zentralfrage lautet, wer bezahlt den gegenüber früher sehr viel teureren Staat? Das steht bisher nur für die Spezialisten der Finanz- und Wirtschaftsgeschichte fest. Aber schauen Sie in die Darstellung der Weimarer Republik, da ist diese zentrale Frage, wer finanziert den Staat, der sehr viel mehr Aufgaben hat als vorher, auch zum Beispiel wegen der vielen sozialen Kosten, des Folgekosten des Kriegs, die Versorgung der Familien, der getöteten Soldaten und dergleichen, das war auch schon sehr teuer. Aber hinzu kamen eben weitere Kosten, weil nach dem Ersten Weltkrieg eine Situation war, in der erstmals allgemein bekannt war, weil man es nämlich während der Kriegsjahre erlebt hat, dass der Staat, wenn er erstmal eingreift in die Wirtschaft, und das tat er während des Ersten Weltkrieges intensiv, das war in allen kriegführenden Staaten nötig, weil man anders die Kriegsproduktion nicht hätte aufrechterhalten können, um nur einen wichtigen Punkt zu nennen. Und diese intensive Staatstätigkeit, die war das Neue. Auf einmal wurde klar, dass der Staat, wenn man ihn nur lässt, in der Lage ist oder sogar gezwungen sein kann, sich unentwegt in das, was für ihn eigentlich tabu sein sollte nach dem Konsens der Vorkriegszeit, in die Wirtschaft, in die Lohngestaltung, in die Sozialpolitik, in die industriellen Betriebe einmischt. Und das heißt, man hat auf einmal einen Staat, der nicht nur sehr viel teurer, sondern auch sehr viel aktiver ist und gezeigt hat, dass er das kann. Und deswegen geht der Streit nach 1918 überall nicht nur um Geld, sondern es geht darum, was darf der Staat, was darf er einnehmen, was muss er einnehmen, um die Aufgaben zu erfüllen. Oder ein erheblicher Teil der Besserverdienenden und Besitzenden fragte sich, wie kriegen wir den Staat so schnell wie möglich wieder auf den Zustand von 1913 geschrumpft. Darum geht also der Kampf. Das ist sehr viel grundsätzlicher als nur die Frage, wie ist es mit dem Geld?
Sie hatten in unserem Vorgespräch diese ganze Entwicklung schon im Ende des 19. Jahrhunderts verortet und da auch ein sehr schönes Wort gesagt, wie ich fand, die Eigentümergesellschaft. Was war das?
Das war der von mir eben als Grundkonsens des 19. Jahrhunderts eingeführte Sachverhalt, dass nämlich seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts eine neue Situation insofern entstand, weil, Sie wissen, um 1800 gab es ein Vierteljahrhundert Krieg in der ganzen Welt, nicht nur in Europa, sondern fast schon ein Weltkrieg zwischen Frankreich und den anderen Mächten, um letztlich in gewisser Weise auch schon die Weltgeltung, aber eben auch um die Frage des Gegensatzes zur Französischen Revolution und der napoleonischen Eroberungslust und so. Dieses Vierteljahrhundert Kriegführung hatte alle Staaten an den Rand des Bankrotts gebracht. Die Fürsten, die diesen Krieg geführt hatten, oder in Frankreich zuerst die revolutionäre Regierung, brauchten alle viel Geld. Und als das gilt besonders für den Zeitraum 1814-15, als die Nachkriegszeit begann und sich die ganzen Monarchen, es gab keine nicht monarchische größere Regierung mehr, die Monarchen brauchten also dringend Geld. Und daher kam die große Bereitschaft, Parlamente einzuführen. Parlamente, wie sie seit 1815, 16, 17 in Europa entstanden und dann bis zur Mitte des Jahrhunderts immer mehr wurden, Parlamente, in denen die Besitzenden saßen, gewählt nach einem ungleichen Wahlrecht, die den Mehrbesitzenden das Recht auf die Parlamentssitze quasi vorbehielt. Und diese Steuerzahler durften in den Parlamenten mitentscheiden, was sollen die Fürsten und ihre Regierung machen mit dem Geld. Das heißt, sie waren die Hauptfinanziers des Staates und sie wollten dementsprechend Einfluss haben und hatten es auch. Und die sorgten also im 19. Jahrhundert die längste Zeit dafür, dass die Monarchen nicht allzu viel ausgaben. Das allerdings geriet insofern an ein Ende, als in den Parlamenten sich wesentliche Veränderungen vollzogen, als die Parteien in der Konkurrenz zueinander, die Fraktionen und Parteien, um Wähler konkurrierten, damit sie sich besser profilieren konnten bei den Wahlen, mehr Stimmen bekamen und dann die Regierung einnehmen konnten. Und diese Konkurrenz um Wähler führte dazu, dass man, weil man sonst nichts zu verschenken hatte, es gab keine Sozialpolitik oder Innenpolitik größeren Ausmaßes, dass man der Bevölkerung Wahlrechtserweiterung schenkte. Und alle Parteien hofften, dass sie, wenn sie das taten, jeweils davon profitieren würden. Und das geschah also nicht, um mehr Demokratie zu schaffen, mehr Partizipation, sondern in der Konkurrenz um die Mehrheit im Parlament. Und das bedeutete, dass tatsächlich der Einfluss derjenigen, die wenig besaßen und jetzt aber Wahlrecht bekamen, stärker wurde, weil die Parteien, nachdem sie diese Leute nun mal auch hatten, an die Wahlurnen gelassen, die hatten Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse machten sie auch geltend. Und also mussten die Parteien sich jetzt auch um die ärmere Bevölkerung kümmern. Und da geriet das Modell dieser Eigentümergesellschaft auf die schiefe Bahn. Denn in den Parlamenten saßen jetzt nicht nur die, die darauf achteten, dass der Staat wenig Geld ausgab, sondern jetzt saßen plötzlich auch Parteien und Politiker in den Parlamenten, die wollten, dass er mehr ausgab, nämlich für ihre eigene Klientel. Und das heißt, das Ganze ähnelt etwas mehr unserer heutigen Situation, wo das ja genau die Situation ist. Es wird konkurriert zwischen Parteien in Parlamenten und dabei geht es immer auch um die Frage, wer kann seiner potenziellen Wählerschaft mehr bieten. Das ist Teil des Problems der parlamentarischen Demokratie. Und diese Schieflage, in der entwickelt sich diese Situation, die ich eingangs geschildert habe.
Damit verfestigt sich ja aber auf jeden Fall auch dieses bis heute geltende Prinzip, dass das Budgetrecht, die Entscheidung, wofür der Staat und wie viel Geld er ausgibt, beim Parlament liegt.
Das ist der Kernpunkt der parlamentarischen Regierungsweise und zwar auch, wenn diese nicht demokratisch ist. Ne, im 19. Jahrhundert gibt es praktisch außerhalb der Schweiz keine Demokratien in dem Sinn. Aber es gibt parlamentarische Regierungsweisen und deren Kern ist genau, wie Sie sagen, das Budgetrecht.
Das haben Sie eben auch schon angedeutet. Das ist eine Entwicklung, die können Sie nicht nur für Deutschland beziehungsweise vor 1871 die deutschen Staaten feststellen, sondern das ist auch woanders der Fall.
Die vollzieht sich ganz übergreifend. Das hat gar nichts mit nationalen Besonderheiten zu tun, weil das Problem, dass die entstehenden Fraktionen in den Parlamenten und die entstehenden Parteien jenseits der Parlamente eine eigene Dynamik entwickeln. Und diese Dynamik läuft darauf hinaus, dass heute würde man sagen, die Politik responsiver wird nach unten. responsiver, also zuhörender gegenüber Bevölkerungsteilen, für die die offizielle Politik sich bisher wenig interessiert hat.
Gehen wir nochmal in die Anfänge der Weimarer Republik zurück. Sie hatten einerseits natürlich geschildert, es gab die hohen Kriegskosten, die aufgrund der Materialschlachten der Kriegsführung entstanden waren, die hohen Kosten für Invalide, für Hinterbliebene. Und nun hatte man auch diese Reparationsforderungen. Wie versuchte nun Weimar auf diese Frage, die Sie gestellt haben, zu antworten? Wer soll das denn alles bezahlen und wie?
Das ist genau die Zentralfrage letztlich für die ganzen 1920er Jahre vor allen Dingen und die frühen 1930er Jahre. Es gibt nämlich nicht nur die Reparationen. Die Reparationen sind nur ein Ausschnitt. Es gibt insgesamt aus der Kriegszeit stammend eine immense Verschuldung aller kriegführenden Staaten. Denn dieser Krieg war so exorbitant teuer, er war im Grunde genommen unbezahlbar teuer. Er war einfach viel zu teuer, um Leute zu finden, die das nachher bezahlen könnten. Nicht einmal die, wenn man alle Besiegten dazu hätte auffordern können, wäre das Geld zustande gekommen tatsächlich. Man sollte sich also hüten, solche teuren Kriege anzuzetteln. Danach ist das Problem der Unbezahlbarkeit nämlich losgelassen. Und genau das war der Fall, dass einerseits die kriegführenden Staaten sich Geld besorgen mussten, um ihre Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Und das bedeutete, diejenigen, die die Gegner Deutschlands waren in den Jahren 1914 bis 18, verschuldeten sich überwiegend bei der finanzstärksten Macht, nämlich den USA. Von dort bekamen sie oft nicht in Form von Geld, sondern in Form von Kriegsgütern und anderen kriegswichtigen Waren Unmengen an Lieferungen während des ganzen Krieges, auch schon bevor die USA in den Krieg eintraten. Und diese ganzen Sachen wollten die amerikanischen Regierungen nach 1918 aber zurückhaben. Denn sie hatten bei sich zu Hause Anleihen aufgenommen, um diese Lieferungen an die europäischen Kriegsteilnehmer auf ihrer Seite zu finanzieren. Und diese Anleihen, die müssen ja bedient und zurückgezahlt werden an die Bürger in den USA, die das gezahlt hatten. Dafür brauchte die amerikanische Regierung die Rückzahlung der Schulden. Denn sonst hätte man in den USA die Steuern erhöhen müssen, um diese Gelder zurückzuzahlen. Und in den USA wollte man noch weniger Steuererhöhungen dulden, als das auf dem europäischen Kontinent der Fall war. Also mussten die Schuldner bei den USA das zurückzahlen. Dafür brauchten sie die deutschen Reparationen. Und deswegen haben wir also eine Art internationales Schuldenkarussell, was sich nach 1918 entwickelt. Deutschland zahlt in welcher Form auch immer, teils mit Naturallieferungen, teils mit Geld, zahlt Reparationen an Frankreich, Großbritannien, an Italien, an wen auch immer. Da waren noch mehr Empfängerländer. Und von dort werden die Gelder weitergereicht nach Washington. Und diese wechselseitige Verschuldung war der Unruheherd, der die ganzen 1920er Jahre eine verständigungsbereite Außenpolitik immer wieder störte oder fast unmöglich machte, weil die Deutschen bekanntlich nicht begeistert waren über die Idee, dass sie Reparationen zahlen sollten, sondern ganz im Gegenteil sehr empört darüber waren und sich am Anfang einfach weigerten, das zu tun. Dann begann in Frankreich man zu paniken, weil man nicht wusste, wie man den Wiederaufbau. Frankreich war gewaltig zerstört worden im Krieg. Dort, wo die deutschen Truppen durchgezogen und Frankreich besetzt hatten. In Frankreich brauchte man auch Geld für den Wiederaufbau, aber man brauchte auch Geld für die amerikanischen Schulden. Und so ging wegen der Unmöglichkeit, diesen Schuldenzirkus aufzulösen, weil keiner die Ansprüche aufgeben wollte, ja, wurde das außenpolitische Klima durchgängig vergiftet. Das kann man sich gar nicht folgenreich genug vorstellen.
Und das innenpolitische Klima ist wahrscheinlich auch nicht besser, weil Sie hatten ja eben geschildert, man macht den Staat größer, eben auch, um bestimmte Wählergruppen an sich zu binden. Andererseits möchte man keine Steuern erhöhen, obwohl es vielleicht für eine ausgeglichenere Bilanz notwendig wäre. Und das zieht sich dann durch die ganzen 20er Jahre durch.
Genau so ist es. Und das ist eben im Prinzip bereits vor dem Krieg losgegangen. Es ist also nicht nur eine Folge des Kriegs, sondern es ist eine Folge der größeren Kosten für das, was der Staat an Aufgaben übertragen bekommt, deren Verteilung auf die Bevölkerung strittig ist. Und genau wie vor dem Weltkrieg war nach dem Ersten Weltkrieg die Bereitschaft der Besitzenden, ihren Anteil an diesen höheren Kosten für den Staat zu tragen, gleich null. Und diese Kämpfe gingen von der Vorkriegszeit unerledigt in die Nachkriegszeit über. Und in der Nachkriegszeit aber waren sie dann extrem intensiv, weil man dachte, das sei jetzt ein Ausrutscher. Die Wirklichkeit, die Normalität sei die der Vorkriegszeit. Die Eigentümergesellschaft, wo die Eigentümer dafür sorgen, dass der Staat schön billig ist und nicht zu viel ausgibt, weil sonst auch niemand wählen darf oder nur wenige wählen dürfen und weil die dann in den Parlamenten sitzen. Nichts mehr davon funktionierte ja. Und die Vorstellung war, besonders natürlich in Deutschland, aber keineswegs nur in Deutschland, die Vorstellung war, das ist jetzt ein Ausrutscher, den hat dieser Krieg hervorgebracht. Da müssen wir wieder weg. Die Normalität ist die Vergangenheit vor 1913, 14, wo der Staat billig war, wo die Steuern niedrig waren und alles war in Ordnung. Es stimmt natürlich nicht ganz, so war es nicht. Denn die Kämpfe, habe ich ja gesagt, um diese Staatsfinanzierung entbrannten durchaus schon vor dem Krieg. Aber das hat man dann verdrängt und hat aber sehr ernst genommen, diese Illusion. Wir wissen rückblickend, es war eine Illusion. Die Illusion, es gebe ein Zurück. Und Sie können sich vorstellen, wenn man diese Vorstellung hat, das ist jetzt gerade nur ein Versehen, dass wir hier sind, wo wir sind. Eigentlich ist die richtige Welt anders. Dann ist die Politik, die daraus entsteht, sehr viel nachdrücklicher, sehr viel gewaltbereiter auch, um in diese angeblich so gesegnete und problemlose Vorkriegszeit zurückzukommen. Und deswegen sind die Auseinandersetzungen in Europa, nicht nur innerhalb Deutschlands und nicht nur Deutschlands mit in anderen Mächten, sondern insgesamt wegen dieser Nichtbereitschaft anzuerkennen, dass man einfach auch eine neue Realität hat, in der man lebt. Diese Bereitschaft war nicht da. Das heißt, die Leute lebten in einer Art Nullsummenspiel, wo manche gewinnen und andere verlieren würden. Dass alle vielleicht davon profitierten, wenn man einen Staat besser ausstattete, sodass er sich um die sozialen Belange vielleicht mehr kümmern konnte, dass er die Kaufkraft der Bevölkerung stützen könnte, indem er dafür sorgt, dass die Löhne auch eine gescheite Höhe haben und die Menschen deswegen auch was kaufen können, wovon wiederum die Industrie und die Landwirtschaft profitieren. Das hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg als Denkweise herausgestellt, weil man aus dem Versagen nach dem Ersten Weltkrieg doch etwas gelernt hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg war in der Wahrnehmung der Menschen dieses Nullsummenspiel. Nur manche werden gewinnen und alle anderen werden verlieren. Und diese Nichtbereitschaft anzuerkennen, dass man am besten fährt, wenn man gemeinsam leben kann, ja. Das ist das Grundproblem, was sich daraus ergibt für die Zwischenkriegszeit.
Darf ich das einmal polemisch zusammenfassen? Bonn wurde nicht Weimar, weil wir die soziale Marktwirtschaft bekamen.
Das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Und das ist eben der Unterschied. Die soziale Marktwirtschaft war ein Produkt der Konservativen in Westdeutschland. Und genau das ist eben aussagekräftig, weil es vor 1914 die Konservativen waren, die damals schon die Hacken eingegraben haben und gesagt haben, das darf auf gar keinen Fall so weitergehen. Und die genau nach dem Krieg das auch gesagt haben. Und insofern ist aber nicht nur in Deutschland, das gilt genauso für andere Länder, das Bewusstsein nach 1945 groß, dass man bestimmte Fehler möglichst nicht wiederholen sollte der Zwischenkriegszeit.
Man war also in den 20ern
in vielen Teilen Europas nicht bereit, die Staatseinnahmen zu erhöhen durch Steuererhöhungen. Gab es andere Versuche, eben diese Plusseite zu vergrößern? Oder auf der anderen Seite, was hat man denn getan, um die Ausgaben zu verringern? Immer noch im Hinterkopf diesen Gedanken, man wollte sich ja die Wählergruppen, die ja von den Staatsausgaben, die schon existierten, profitierten, auch nicht verschrecken.
Ja, das war das Hin und Her der Innenpolitik in den verschiedenen Ländern, wie man sich da durchwurstelt. Und das war dann unterschiedlich je nach Staat. Wenn man Frankreich nimmt, da wechselten unheimlich oft die Regierungen, weil im Parlament sich diejenigen, die den Staat besser finanzieren wollten und die soziale Basis breiter machen wollten dafür, mit denen stritten, die auf gar keinen Fall eine Steuererhöhung haben wollten. Da ging es rauf und runter und extrem konfliktreich in den Parlamenten wurde darum gekämpft. Und nachher, als kurz bevor das Ganze völlig durcheinander ging, aber fand man in Frankreich, weil man in einem Staat lebte, den man bewahren wollte, einen Kompromiss. Und dann beruhigte sich die Situation. Das war so um 1927, 28. Vorher ging es wild her zum Teil. Diese Notwendigkeit, den eigenen Staat irgendwie auch zu erhalten, indem man eine Politik macht, die konsensfähig ist innenpolitisch, diese Bereitschaft gab es in Deutschland so nicht. Denn, Sie wissen, die Weimarer Republik war nicht das Wunschkind nach 1918. Sondern eigentlich war die Mehrheit der Bevölkerung dafür, die Monarchie zu behalten. Und schon gar nicht dafür, eine parlamentarische Demokratie einzuführen. Das war für deutsche Verhältnisse ein Schock. Daraus entstand eine Situation, in der zwar der Staat dann eingerichtet wurde und auch bis 1933 oder je nachdem, bei genauer Betrachtung nur bis 1930, funktionierte. Aber wenn Sie sich anschauen, wie sich diejenigen, die zu der Entscheidergruppe gehören, also Politiker, Industrielle, Großagrarier, wenn Sie diese entscheidenden Gruppen anschauen, dann sehen Sie, dass im Grunde genommen niemand damit rechnete, dass dieser neue Staat von Dauer sein würde. Man nahm an, dass dieser Irrweg irgendwann aufhören würde. Und zwar nicht erst in 100 Jahren, sondern sehr viel früher. Deswegen habe ich diese Phase der Geschichte das Zwischenreich genannt, weil im Grunde genommen niemand sich wirklich darin einrichten wollte. Und das bedeutet, man hatte auch wenig Interesse, diejenigen Kräfte zu stärken, die versuchten, die Bevölkerung interessiert zu machen am neuen Staat, indem sie den Sozialstaat stärker ausbauten, als er tatsächlich aus Geldmangel ausgebaut war. Sämtliche Staaten der Zwischenkriegszeit waren zuerst einmal fürchterlich unterfinanziert und für Deutschland gilt das auch. Also man war nicht bereit, diese Notwendigkeit mit dieser Bevölkerung, die man hatte, den Staat zu ermöglichen, den man nun mal hatte, sondern da gab es zu viel Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel, möglichst zurück, was die Konservativen betrifft. Oder zunehmend diese radikale Rechte wollte nicht zurück, sondern die wollten in eine autoritäre, also autoritäre, diktaturähnliche Gesellschaft und Staatlichkeit hinein. So ähnlich wie seit 1922 Mussolini in Italien vorgemacht hatte. Mussolini war ja eben nicht von unten sozusagen, hat den Staat nicht von unten erobert. Das mit dem Marsch auf Rom darf man nicht so wörtlich nehmen. Sondern er wurde von den Eliten, den italienischen, den Monarchen und den konservativen Eliten, quasi eingesetzt als derjenige, der Ordnung schaffen sollte und den Staat stabilisieren sollte. Nach den sehr, auch in Italien, unruhigen ersten Jahren nach dem Krieg. Und das heißt, man fand eine halbdiktatorische Staatsformen, die aber die alten Eliten mit einbezog. Die Monarchie und den Vatikan und alles. Und im Grunde genommen war das Wunschbild. Auch in Deutschland eine Wendung der Politik ins Autoritäre, eine Abschaffung von Parlamenten und Parteien, die da dauernd das Geld ausgeben wollen für Sachen, die man nicht haben will. Und das Wahlrecht, das war alles ungewollt. Und vor allen Dingen ging es in Deutschland darum, die Sozialdemokratie wieder von den Entscheidungen und den Regierungsbildungen fernzuhalten. Die Sozialdemokratie, so dachte man, sei das eigentliche Übel, die bräuchte man bloß auszuschalten und dann wäre alles wieder gut.
Sie haben vorgeschlagen, dass wir diese Folge Urknall der Schuldenbremse nennen. War das denn etwas, was diskutiert wurde? Wollte man sich als Staat in diesem Szenario selbst auferlegen, eine gewisse Geldsumme qua Gesetz nicht zu überschreiten, die man ausgibt oder leihen möchte?
Genau darum ging der Kampf. Diejenigen, die höhere Steuern hätten zahlen müssen, weil sie mehr Einnahmen hatten oder Vermögen hatten, diejenigen wollten tatsächlich, in welcher Form auch immer, da gab es unterschiedliche Ideen, einen Deckel auf die Ausgabenseite tun. Besonders intensiv ging es darum, in Deutschland, als zufälligerweise nochmal die Sozialdemokratie zur stärksten Fraktion im Reichstag geworden war, das war bei den Wahlen 1928 der Fall, wo die SPD, die vorher ziemlich abgesackt war, plötzlich wieder hoch Wählerstimmen hinzugewann, weil es ein Kampf gegen die Aufrüstung war und gegen das Militär. In der Sozialdemokratie gab es sehr viele, die im Krieg an der Front notgedrungen gewesen waren und die waren auf das Militär ganz schlecht zu sprechen. Und diese kriegs- und militärkritische Stimmung hatte der SPD erhebliche Stimmen zu gewinnen gebracht. Und dann war sie stärkste Partei, hatte aber nicht die Mehrheit, musste also mit anderen koalieren. Und dann wurde die sogenannte Große Koalition gebildet, in der saßen auch die ganzen konservativen Parteien. Und deswegen stritt sich dann, solange es diese Koalition gab, also etwa 2 Jahre, stritt man sich, wir kennen Ähnliches aus der verflossenen Ampel, stritt man sich unentwegt darüber, wie viel der Staat ausgeben dürfe. Und da war die Vorstellung der Konservativen eine Deckelung der Staatsausgaben bei einer bestimmten Summe und dann sollte Schluss sein. Und das, was dann noch übrig war, der Staat spart ja dann Geld, sollte dazu dienen, die Steuern zu senken. So waren die konservativen Vorstellungen, als diese Verteilungskämpfe besonders heftig liefen. Und da kann man das sehr schön beobachten. Und nachher kommt eben, wie wir ja wissen, mit 1930 der Kanzler Heinrich Brüning dran, der ebenfalls ein Vertreter des Flankenstaates ist und dann während der Weltwirtschaftskrise ausgerechnet, weswegen das so wahnsinnig viel Not erzeugt hat, seinen harten Sparkurs durchzieht aus denselben Gründen, aus denen es vorher gemacht worden ist, weil man sowieso diesen schlanken Staat wiederherstellen wollte. Das war das Ziel.
Aus dieser Wirtschaftskrise heraus wächst die NSDAP zur stärksten politischen Macht in Deutschland heran. Und im Januar 1933 kommt es in Deutschland zu Hitlers Machtübernahme. Der müsste jetzt aber vor dem gleichen Problem gestanden haben. Plus der Frage, er muss ja nicht nur irgendwie noch mit diesen Erbe an finanziellen Problemen umgehen. Er plant ja den nächsten Weltkrieg gleich mit. Also was ist denn die NS-Antwort auf die Frage, wer bezahlt den Weltkrieg?
Dazu komme ich sofort. Nur vorher noch eine Information. Es ist nicht die Weltwirtschaftskrise, die die Not und den Widerstand gegen die Entbehrungspolitik, die den ärmeren Leuten auferlegt wird, entflammt, sondern das ist bereits während dieser eben schon genannten Großen Koalition der Punkt, weil die ebenfalls schon eine solche Sparpolitik eben betreiben müssen, weil sie gar nicht anders können, auch wenn sie eine SPD-geführte Regierung haben. Sie sitzen im Boot mit den anderen, die nicht bereit sind, Ausgaben zu erlauben, Mehrausgaben. Und insofern beginnt die Sparpolitik bereits 1929 vor dem richtigen Umsichgreifen der Rezession und vor Heinrich Brüning und den anderen Präsidialkabinetten, die jenseits des Parlaments regieren. Das heißt, es ist die Sparpolitik, die die ersten erheblichen Erfolge der Nationalsozialisten an den Ohren bringen im Jahr 1929-30, nämlich bei Kommunalwahlen, bei Bürgerschaftswahlen in Norddeutschland und dann besonders bei der Reichstagswahl im September 1930, wo sie auf einmal Hochschießen von 12, einer Fraktion von 12 Nationalsozialisten auf 107. Dieser Erdrutschsieg macht sie zwar nicht zur stärksten, aber zur zweitstärksten Partei im Reichstag und erzeugt das erste Mal den heftigen Eindruck, dass da etwas abgrundtief schief geht. Insofern, das kommt bereits durch die Sparpolitik von vorher, ganz ohne Weltwirtschaftskrise. Und dann Ihre völlig berechtigte Frage, was machen denn die Nationalsozialisten mit diesem Unwillen, den teuren Staat zu bezahlen? Dieser Unwille, man muss es deutlich sagen, ist in dem Moment, wo die parlamentarische Demokratie abgeschafft wird, auf einmal sehr viel weniger ausgeprägt. Auf einmal haben die Leute nichts mehr dagegen, Steuern zu zahlen. Sie wollten sie nur nicht zahlen, solange das in einem politischen System geschieht, das auch umverteilt. Das sollte nicht sein. Und deswegen wurden willig Steuern gezahlt und damit wurde die Rüstungskonjunktur finanziert. Eine Rüstungskonjunktur schafft ja auch Arbeitsplätze. Auch wenn das, was produziert wird, nachher in der Luft verprasst wird und verplatzt wird und zu nichts gut ist. Aber es schafft Arbeitsplätze und das erzeugt eine andere Stimmung. Und Steuern werden brav und pünktlich gezahlt.
Können Sie das wirklich statistisch nachweisen? Ist die Steuerdisziplin im Dritten Reich besser als während der Weimarer Republik?
Ja.
Und Sie führen das darauf zurück, um es mal klar zu machen, das ist ein starker Staat, da gibt man lieber Geld hin als dieses parlamentarische Hin und Her der Weimarer Republik.
Genauso.
Sie haben ja eben schon die verflossene Ampel angesprochen und das war ja auch uns Vorgespräch, war ja auch durchsetzt von Parallelen, die wir in die heutige Zeit gezogen haben. Und gerade das macht ja jetzt wirklich keine besondere Freude, darüber nachzudenken, dass Leute lieber einen autoritären statt eines demokratischen Staats finanzieren wollen.
Ja, man darf sich da keine Illusionen machen. Die Menschen haben manchmal nicht die richtigen Vorstellungen darüber, was die beste Lebensweise ist. Aber man sollte auch nicht in Panik verfallen. Diese vielen auf der Hand liegenden Parallelen, die man ja noch erweitern könnte. Auch damals gab es schon diesen Ressentiment-Treiber, der den Unwillen am aktuell bestehenden System immer wieder aufflammen ließ, nämlich die Reparationsfrage und überhaupt der Versailler Vertrag mit seinen militärischen Einschränkungen. Dieses Thema war von Anfang bis Ende der Republik ein potenzieller Ressentiment-Treiber ersten Ranges. Das ist heute, muss man sagen, ganz ähnlich mit dem Migrationsthema, was ebenfalls zwar eigentlich, es ist in der Tat eine schwierige Sache, eine Aufgabe, die gelöst werden muss, aber es ist genau wie damals die Reparationsfrage völlig übersteigert in seinen Dimensionen dadurch, dass damals die Politik aus den Gründen, die ich genannt habe, weil der Staat eigentlich gar nicht so unbedingt gewollt war, weil da die Politik nicht gegengehalten hat und gesagt hat, ja Leute, wir mögen das auch nicht, aber es ist jetzt so und so, sondern die Regierungen haben meistens leider versucht, die Rechtsradikalen noch zu überholen und wir wissen heute, dass das der falsche Weg ist und haben dadurch das ganze Ressentiment immer weiter angeheizt. Also das ist auch noch so eine Parallele, die mit großem Unbehagen heute sehen kann. Allerdings der wesentliche Unterschied, und der ist nicht unerheblich, ist, dass das eben, deswegen dieser Name, den Ihre heutige Sendung da bekommen hat, damals war es der Urknall, das erste Mal, dass dieses Problem in aller Schärfe auf der Agenda stand. Und man war völlig unvorbereitet, wie man das lösen konnte und hatte völlig falsche Ideen, indem man dachte, das ist vorübergehend, bloß nicht hier einfach denken, das ist die neue Wirklichkeit, wir wollen einfach das andere wieder haben. Und dies hier kann weg. Und das ist heute anders, denn es kam ja eben schon kurz zur Sprache. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sämtliche Politiker, vor allen Dingen die Entscheidenden in den USA, die ganz wesentlich die Nachkriegsordnung nach 45 bestimmt haben, die haben genau während des Krieges Kommissionen gehabt, die studieren sollten, was denn eigentlich schiefgelaufen ist nach 1918. Und die haben festgestellt, man hat völlig falsche Vorstellungen darüber gehabt, was ist normal und was ist ein echtes Problem. Und aus diesen Studien über das, was falsch gelaufen ist nach 1918, kamen eben sehr viel schlauere Ideen darüber, dass man zum Beispiel nach 1945 erstens einen Staat braucht, egal in welchem Land der umverteilt. Auch in den USA war das ja der Fall, ne? Da waren die Einkommenssteuerhöchstsätze auf über 90%, das muss man sich mal klar machen, nach 1945. Überall wurde Umverteilung zur Stärkung des sozialen Friedens normale Politik. Und was man lernte nach dem Zweiten Weltkrieg war außerdem, dass ein umverteilender Staat mit einem lebhaften Wirtschaftswachstum zusammengehen kann. Das Nullsummenspiel nach dem Ersten Weltkrieg war ja, dass alle Begüteteren dachten, die Ärmeren könnten nur profitieren, wenn sie die etwas Betuchteren oder sehr viel Betuchteren was abgeben. De facto hat sich aber nach 1945 gezeigt, dass das keineswegs so ist, sondern dass es so ist, dass alle profitieren, wenn man einen solchen ausgleichenden Staat schafft und die Wirtschaft dadurch vorankommt und ein Mehr produziert, was dann umverteilt werden kann. Es ist also kein Nullsummenspiel mehr. Und diese Erfahrung, die kennen wir ja heute. Wir wissen, es ist keineswegs zwangsläufig, dass man das als Nullsummenspiel auffasst, auch wenn das während Wahlkämpfen bei uns manchmal immer noch so klingt. De facto aber, wenn es dann darum geht, Regierungskoalitionen zu bilden, setzt sich die realistische, weil auf einer Erfahrung beruhende Einschätzung wieder durch. Am besten fahren wir, wenn wir ein bisschen so und ein bisschen so machen. Und das ist ein ganz großer und überlebenswichtiger Unterschied zu früher. Und das ist es, was hoffentlich verhindert, dass wir nochmal mit diesem Nullsummenspiel und ressentimentgetriebenen Politikern in den Abgrund fahren.
Weil auch wenn man sich ja vielleicht nicht ganz einig ist, wofür genau wie viel Geld ausgegeben werden muss, es ist ja schon den meisten, denke ich, klar, dass in der Zukunft sehr viel Geld ausgegeben werden muss und wie viel davon jetzt in Infrastruktur, wie viel davon in Klima und wie viel davon in Rüstung läuft, das ist ja schon fast eher ein Detail, auch wenn es um mehrere hundert Milliarden geht.
Ja, so kann man es ausdrücken, obwohl es natürlich ein großes Detail ist. Aber es ist so groß geworden deswegen, weil in den letzten 20, 30 Jahren die Politik sehr viel stärker geworden ist, als es nach 45 war in den Jahrzehnten. Die Politik, die wieder den Staat doch eher handlich und kleiner kriegen wollte. Das ist in den USA, verbinden wir das mit so Politikern wie Ronald Reagan, in Großbritannien mit Margaret Thatcher. Diese radikaler konservativen Richtungen haben einen Staatsrückbau begonnen, der schon dazu geführt hat, dass deutlich die Staaten insgesamt weniger investiert haben, außer in den USA noch immer sehr viel in die Rüstung, aber nicht mehr für Umverteilung und nicht mehr für Soziales und Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Friedens. Und deswegen ist es ja so, dass bei uns diese ganzen Investitionen auch so aufgelaufen sind, die jetzt auf einmal schluckaufartig erledigt werden müssen. Nur deswegen haben wir so viel plötzlich auszugeben, weil vorher so wenig ausgegeben wurde, weil bei uns gab es nicht solche klassenkämpferischen Konservativen wie Reagan und Co. Aber es gab eben diese große Koalition der aus anderen Gründen von mir durchaus geschätzten Frau Merkel, die aber einfach gedacht hat, sie sitzt das Problem aus und guckt zu, wie der Staat weiter sehr knapp gestrickt ist und wenig Geld hat, aber bloß nicht dran rühren, keine Ausgaben machen wollen und also auch nichts in Infrastruktur und nichts in Schulklos investieren, weil das den Deckel vom Topf nimmt und dann gibt's Ärger. Und wenn man richtig gemütlich Politik machen will, dann lässt man das. Und diese Vermeidungsstrategie, die kriegen wir jetzt eben auf den Tisch und müssen deswegen so schluckaufartig Geld ausgeben. Wäre das die ganze Zeit weiter so passiert, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat, dann hätten wir diesen etwas heftigen Neuanfang nicht gebraucht. Dann hätte das kontinuierlich weitergehen können.
Und auf der anderen Seite des großen Teiches sehen wir jetzt die absolute Gegenmaßnahme. einen angeblichen Bürokratieabbau, der sich einfach darin darstellt, dass man alle großen staatlichen Institutionen radikal kürzt, verkleinert oder einfach abschafft.
Die USA sind das Land, in dem praktisch von Anfang an, seit dieser Staat im 18. Jahrhundert entstanden ist und sich abgelöst hat von der Kolonialherrschaft aus London, existiert dieser starke Widerstand nach oben gegen eine Staatlichkeit, die, ne, denken Sie an die Tea Party, da geht es auch schon drum in Boston während der amerikanischen Revolution, da geht es um Steuern, die nicht gezahlt werden sollen, nach England damals noch. Es entsteht quasi dieser amerikanische Staat nicht zuletzt aus dem Widerwillen, Steuern nach London zu schicken, um es mal ganz platt zu sagen. Und dieser Widerstand gegen eine steuererhebende Obrigkeit zieht sich seither durch die amerikanische Geschichte durch, weswegen der amerikanische Staat komplett unterfinanziert ist, denn Steuern zu zahlen ist dort eine genauso unbeliebte Tätigkeit, wie es für die Deutschen in den 1920er waren. Nur eben aus anderen Gründen. Man will durchaus, wollte die meiste Zeit durchaus den Staat, den man da hatte, aber er durfte eben keine zu hohen Steuern einnehmen. Und deswegen ist dieser Staat so gnadenlos unterfinanziert, hat aber Aufgaben höchster Weltordnung, weil eben die große Supermacht USA weltweit aktiv waren. Und das wird jetzt alles plötzlich gewaltsam abgeschnitten und zurückgefahren, statt das zu tun, was man gebraucht hätte, wenn man einen funktionierenden Staat braucht, nämlich die Steuern mal raufzusetzen in eine Höhe, die es erlaubt, einen Staat von dieser Größenordnung auch zu finanzieren.